ARD.
Moin zusammen, ich bin Ole Wackermann und starte jetzt mit euch in die neue Woche in Hamburg. Und als ich heute Morgen zur Arbeit gefahren bin, da hatte ich gleich schon gute Laune. Denn die U1 fährt ja wieder durch, kein Schienenersatzverkehr mehr. Beste Nachricht des Tages, oder?
Es war halt anstrengend, über Barmbek zu fahren. Es war immer sehr, sehr voll. Die Bahnen waren voll. Ich musste oft warten. Und jetzt ist es wirklich schön. Ich habe mich richtig auf den Tag gefreut.
Ja, und ich erst. So positiv kann es ja auch gerne weitergehen. Was am Wochenende passiert ist, das war ja auch schlimm genug und wird die Hamburger Polizei noch länger beschäftigen. Es gab gleich 2 tödliche Verbrechen, 1 davon mit einer Harpune. Da schauen wir gleich auf den Ermittlungsstand. Außerdem gilt jetzt ein Waffenverbot im gesamten öffentlichen Nahverkehr in Hamburg. Und dann gibt es noch eine geballte Ladung Politik hier im Podcast. Generaldebatte im Hamburger Rathaus, ausgerechnet an dem Tag, an dem Bundeskanzler Olaf Scholz in Berlin die Vertrauensfrage gestellt hat. Schön, dass ihr dabei seid an diesem Montag, den 16. Dezember.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Im Hamburger Rathaus sind heute Mittag die Bürgerschaftsabgeordneten gerade nach und nach zur Sitzung eingetrudelt, als gleichzeitig ein Hamburger in Berlin die Vertrauensfrage gestellt hat. Bundeskanzler Olaf Scholz hat das getan und der hat dann auch erklärt, warum.
Die Bundestagswahl vorzuziehen, das ist auch mein Ziel. Bei dieser Wahl können dann die Bürgerinnen und Bürger den politischen Kurs unseres Landes vorgeben. Darum geht es. Die Vertrauensfrage richte ich deshalb heute an die Wählerinnen und Wähler.
Tja, und ihr habt es gehört, als er dann gesagt hat, dass die Bundestagswahl vorgezogen werden soll, da gab es zumindest ziemlich lauten Applaus. In Hamburg ging es im Rathaus eigentlich um was ganz anderes. Die Bürgerschaft streitet und diskutiert ab heute über den Haushalt. Jörn Strehler-Pohl hat die Debatte verfolgt und ist jetzt aus dem Rathausstudio zugeschaltet. Jörn, die Vertrauensfrage von Scholz, hat die trotzdem eine Rolle gespielt, auch in der Hamburger Politik?
Also eigentlich nur ganz am Rande, denn Dennis Thering, der CDU-Fraktionschef, CDU-Spitzenkandidat und Oppositionsführer, der ist da mal kurz drauf eingegangen. Ansonsten hat Berlin, die Politik in Berlin heute keine große Rolle gespielt. Das war in den anderen Sitzungen der Bürgerschaft wirklich anders, wo man den Eindruck hatte, sind wir hier in Hamburg in der Bürgerschaft im Rathaus oder sind wir im Reichstag in Berlin? Dieses Mal ging es tatsächlich vor allem um Hamburg, um den Doppelhaushalt. Wir haben ja jetzt heute zum Auftakt der Haushaltsdebatte die Generaldebatte, wie man sie ja auch aus dem Bundestag kennt, wo alle Fraktionen nochmal ihre großen Linien aufzeigen. Also Berlin heute ganz weit weg vom Hamburger Rathaus.
Interessant, ausgerechnet an diesem historischen Tag. Aber trotzdem nochmal die Frage, die Bundestagswahl ist dann ja schon am 23. Februar. Eine Woche später, am 2. März, wählen wir in Hamburg eine neue Bürgerschaft. Wie viel Wahlkampf steckte da heute in der Debatte im Rathaus?
Das war ganz interessant, fand ich. Also natürlich sehr, sehr viel Wahlkampf. Und es ist natürlich auch die Stunde der Opposition, aber auch der rot-grünen Regierung natürlich. Und was mir aber aufgefallen ist, mein Eindruck war, dass sich die Parlamentarier heute mehr zugehört haben als die anderen Male. Also es war deutlich weniger Unruhe, wenn ein Redner am Rednerpult war und geredet hat. Man hat sich mehr zugehört. Also Wahlkampf einerseits, aber diese schrillen, ganz lauten Töne und Zwischenrufe und Ältestenrat, der dann angerufen wird, wie wir es die letzten Sitzungen hatten, das hatten wir dieses Mal nicht. Man könnte sagen, es war langweiliger. Ich würde sagen, es war gesitteter.
Dann kommen wir doch mal auf die Inhalte, um die es ja heute ging in den Reden. Der rot-grüne Senat plant ja Rekordausgaben in den kommenden beiden Jahren, insgesamt 44 Milliarden Euro. Hat denn Hamburg überhaupt so viel Geld, um sich das leisten zu können?
Genau das ist natürlich die Frage, an der sich hier die Geister scheiden. CDU-Spitzenkandidat Dennis Thering, der wirft dem rot-grünen Senat Verschwendung vor.
Dass der Senat sein Gespür für einen sorgsamen Umgang mit den Steuergeldern der Hamburgerinnen und Hamburger verloren hat und bei vielen Projekten unwirtschaftliche Mehrkosten produziert, ist hinlänglich bekannt.
Das war noch vornehm ausgedrückt, noch derber in der Wortwahl. Mal wieder muss man sagen, Dirk Nockemann, der AfD-Fraktionschef.
Die Menschen haben es satt, dass ihre mühsam erarbeiteten Steuergelder für linksgrünen Quatschkram verwendet werden.
Und linksgrüner Quatschkram, laut Nockemann, sind zum Beispiel Klimaberater in den einzelnen Hamburger Bezirken, die dafür sorgen sollen, dass Hamburg und auch die Bezirke eben klimagerecht werden in den nächsten Jahren. Rot-Grün dagegen betont, wir investieren Milliardensummen in die Stadt, beispielsweise in den Ausbau des Schnellbahnnetzes, Stichwort U4, U5. Bürgermeister Peter Tschentscher.
Keine andere Stadt in Deutschland baut ihren öffentlichen Nahverkehr so umfassend und konsequent aus.
Und interessant fand ich besonders, was Dominik Lorenzen, der grüne Fraktionschef, sagt, mit dem Blick auf andere Bundesländer, wo der Gürtel schon eng geschnallt wird.
Und wenn ich die Berichte der anderen höre, die zum Teil wirklich dramatische Lage, dann spüre ich, dass uns ein wenig Demut hier in Hamburg ganz gut steht.
Also Hamburg hat noch die Kraft, viel Geld für Investitionen auszugeben, wo aber eben die Opposition sagt, das sind viele teure Wahlkampfgeschenke, die da gemacht werden. Und es bleibt nach wie vor auch noch die Linke, die grundsätzlich sagt, wir müssen komplett weg von der Schuldenbremse und die nochmal darauf hingewiesen hat, dass Hamburg ein generelles Problem hat, dass nämlich die Schere zwischen Arm und Reich größer wird bei uns in der Stadt und dass der aktuelle Haushaltsentwurf dagegen nichts unternimmt.
Also man kann feststellen, so etwas links und links von der Mitte, Rot-Grün und die Linke, die sind der Meinung, ja, wir können und wir müssen uns das auch leisten, da zu investieren in den kommenden Jahren. Und eher so im rechteren, bürgerlicheren Lager, da beharrt man eher darauf, nein, da müssen wir ganz genau auf jeden Euro gucken.
So könnte man das zusammenfassen, wobei die CDU auch Änderungsanträge von über 1 Milliarde Euro stellt. Also auch die CDU will Geld ausgeben, aber eben mit anderen Schwerpunkten. Und da ist natürlich einer der Schwerpunkte ist natürlich die Verkehrspolitik, weg von den Staus, mehr Raum für Autos, wenn ich das mal so zusammenfassen kann.
Auf jeden Fall noch jede Menge Diskussionsstoff da für die Haushaltsberatung. Vielen Dank, Jörn.
Gerne.
Lachgas, das wird gerade von Jugendlichen immer öfter als Droge konsumiert und das Problem ist, es kann bisher vollkommen legal gekauft werden. Teilweise wird das Zeug sogar extra abgefüllt in Luftballons, um es dann zum Beispiel auf der Reeperbahn für den kurzen Rausch zu inhalieren. Das ist alles andere als harmlos. Es kann zu Halluzinationen, langfristig auch zu Hirnschäden und psychischer Abhängigkeit führen. Hamburg will dagegen jetzt vorgehen und zumindest den Verkauf an Minderjährige verbieten. Der Senat will morgen eine Verordnung dazu auf den Weg bringen. Verboten werden sollen dann auch Automaten, die nicht ausreichend technisch gesichert sind, sodass Jugendliche und Kinder dort Lachgas kaufen können. Gestern früh ist bei der Hamburger Polizei ein ungewöhnlicher Notruf eingegangen. Gemeldet hat sich ein 19-Jähriger, der offenbar gerade in Bramfeld seine Mutter getötet hatte. Mit einer Harpune. Und das ist nicht der einzige krasse Fall, der die Polizei gerade beschäftigt. Einige Stunden vor dem Fall mit der Harpune hatten Zeugen nämlich in Billstedt Schüsse gehört und die Polizei gerufen. Ein 20-Jähriger ist dann an Schussverletzungen gestorben. Unser Polizeireporter Ingmar Schmidt recherchiert zu beiden Fällen. Ingmar, schauen wir erstmal nach Bramfeld. Was konntest du herausbekommen? Was ist da passiert mit der Harpune?
Also so richtig viel weiß man da noch nicht. Lediglich ist mittlerweile gegen diesen 19-jährigen Haftbefehl erlassen worden, der da seine Mutter mit einer Harpune getötet haben soll im Bramfeld in der Lohkoppel. Und es ist wohl auch ein Messer dort sichergestellt worden. Aber die Hintergründe dieser, ich sag mal, Familientragödie sind noch etwas unklar und nebulös.
Kommen wir zu dem Fall in Billstedt. Was genau ist da passiert?
Ja, also da sind ja zwei junge Männer bei einer Auseinandersetzung in der Nähe des U-Bahnhofs Mümmelmannsberg niedergeschossen worden. Und der eine, ein 20-Jähriger, der wurde zweimal am Bein getroffen. Und der hat aber offenbar dann so viel Blut verloren, dass er später im Krankenhaus starb. Der Begleiter wurde leicht verletzt. Und da hieß es so, ja, das geht so Richtung Drogenmilieu. Man weiß aber noch nicht so, was wirklich dahinter stand. Und vergangene Nacht hatten wir in Wilsdorf dann ja nochmal eine Schießerei, wo es zwei Verletzte gab. Da sucht die Polizei jetzt auch Zeugen. Also in der Summe ist das einfach wahnsinnig viel, was passiert ist. Es war schon wieder mal ein ziemlich blutiges Wochenende in Hamburg.
Du sagst, es ist leider nicht das erste Mal. Wie kann man das denn einordnen? War das jetzt doch ein ungewöhnlich schlimmes Wochenende oder müssen wir uns Sorgen machen, dass sowas in Zukunft öfter vorkommt?
Also ein Polizeigewerkschafter, mit dem ich gesprochen habe, der sagte, das war schon ein extremes Wochenende. Da stecken jetzt aber nicht unbedingt jetzt rivalisierende Drogenclans oder Banden dahinter. Das sind halt Einzelfälle, wo es eben zu Streitigkeiten kommt. bei Menschen, die auch bewaffnet sind. Aber diese Einzelfälle häufen sich eben. Und das Erschreckende sei eben, dass immer öfter dann, meistens sind es ja auch junge Männer, da vor Gewalt nicht zurückschrecken und eben auch schon eine Waffe dabei haben. Das ist eigentlich so das Schlimme. Die Hamburger Polizei sagt, die Ermittlungen stehen da noch ganz am Anfang. Wir müssen jetzt erstmal gucken. Das mit der Bar in Wilsdorf kann auch einfach nur quasi eine normale Auseinandersetzung gewesen sein. Aber dort ist eben auch geschossen worden.
Also nehmen wir mal den Fall mit der Harpune raus, der ja wirklich ungewöhnlich ist, ja, und vielleicht auch ein Familienstreit war. Drogenhandel spielt da auch eine Rolle. Wie ist da der Zusammenhang zwischen dieser steigenden Schusswaffengewalt und dem Drogenhandel?
Also der Hamburger BDK-Chef Jan Reinicke, das ist also der Chef vom Bund Deutscher Kriminalbeamter, der sagt, auch die Kollegen berichten, mittlerweile trägt fast jeder im Drogenmilieu eine Waffe. Also natürlich nicht die Konsumenten, sondern die Dealer sozusagen auf der Ebene. Und er sagt, die wissen auch, wenn es zum Streit kommt, dann ist meistens auch die Gegenseite bewaffnet. Und da haben eben deshalb auch alle eine kurze Lunte, eben auch aus Angst, und deshalb wird eben auch so schnell geschossen in diesem Milieu.
Also eine richtige Eskalationsspirale, wenn man das so hört. Was sollte denn passieren, um diese Waffengewalt einzudämmen?
Also er sagt, was da ganz klar fehlt, ist, dass nicht konsequent genug gegen diesen illegalen Waffenhandel vorgegangen wird. Also da gibt es Waffen, die kommen natürlich übers Internet, da kann man sie vielleicht irgendwo im Darknet bestellen. Die stammen teilweise aus dem ehemaligen Jugoslawien. Er sagt, jetzt mittlerweile kann es auch da sein, dass aus dem Ukraine-Krieg Waffen hier auch den Schwarzmarkt erreichen. Und seiner Meinung nach ist es eben so, dass die Waffengesetze zwar ausreichen, aber dass dieser ganze illegale Markt irgendwie ausgetrocknet werden muss. Und das ist halt ein sehr mühsames Geschäft. Und da wird eben nicht energisch genug vorgegangen. Und Jan Reinicke vom BDK spricht auch davon, dass in der entsprechenden Abteilung in Hamburg hier es viel zu wenig Kollegen gibt. Also da fehlen auch einfach die Ressourcen.
Also das mehr zum Schwerpunkt machen. Vielen Dank, Ingo. Und wir bleiben noch mal im weitesten Sinne beim Thema Waffen. Und auch der Tatort in Bill steht in der Nähe des U-Bahnhofs Mümmelmannsberg, über den wir gerade gesprochen haben. Der passt dazu. Es gilt nämlich jetzt ein Waffenverbot in Hamburg im gesamten öffentlichen Nahverkehr. Hamburgs Innensenator Andi Grote hat heute die Details zu dem Waffenverbot erklärt. Oliver Wuttke hat genau zugehört und nachgehakt. Oliver, wie weit reicht denn dieses Waffenverbot? Wo genau gilt das?
Ja, du hast es gesagt, überall im öffentlichen Nahverkehr. Das ist die einfache Fassung davon. Wenn du es genau wissen willst, wird es gleich ein bisschen komplizierter. Also es gilt in der U-Bahn, in Bussen, in der AKN, in den Hafenfähren oder auf den Hafenfähren. Es gilt auf allen U-Bahnhöfen und den größeren Busumsteigeanlagen, nicht bei den einzelnen kleinen Bushaltestellen, weil die lassen sich nicht so ordentlich abgrenzen.
Ah, okay, also da ist dann keine Linie auf dem Boden aufgemalt.
Da ist keine Linie aufgemalt, aber Wandsbek-Zorp oder Niendorf, die Busanlage, oder in Bergedorf, da merkt man ja, das ist quasi wie ein großer Busbahnhof und auch da gilt das. Ja, bei der S-Bahn ist es ein bisschen anders. Das ist quasi Bundeszuständigkeit. Da gilt im Moment nur auf Zeit ein ähnliches Waffenverbot, das muss nochmal gesondert geregelt werden, soll aber auch dauerhaft kommen.
Also Stand jetzt gilt aber überall ein Waffenverbot im Nahverkehr. Für welche Arten gilt das? Wenn ich jetzt ein kleines Küchenmesser mitnehme, um zum Beispiel einen Apfel zu schälen, ist
genau
das auch betroffen?
Omas Apfelschälmesser, genau das habe ich den Polizeipräsidenten gefragt, Falk Schnabel.
Ja, das gilt auch für kleine, kurze Messer. Aber wir haben auch zahlreiche Ausnahmen. Der Gewerbetreibende, derjenige, der ein Messer nur transportiert in einem geschlossenen Behältnis und nicht direkt darauf zugreifen kann. Andere Menschen, die darauf angewiesen sind, Waffen oder auch Messer, zum Beispiel in der Gastronomie, bei sich zu führen oder in einer U-Bahn-Haltestelle dort eben ihrem Gewerbe nachgehen, dafür gibt es Ausnahmen.
Also heißt im Prinzip, haben Waffen jeder Art, Schusswaffen, Schreckschusswaffen, Messer, Hieb, Stichwaffen aller Art, nix in Bussen und Bahnen verloren. Aber wer sie mitnehmen muss, zum Beispiel mit einem verpackten Küchenmesser aus dem Kaufhaus kommt, der kann sie mitnehmen. Die Bußgelder, die bei Verstößen drohen, die reichen von 150 Euro bis zu 10.000 Euro. Das kann also richtig teuer werden im Wiederholungsfall. Aber da muss niemand Angst haben, dass man mit dem Küchenmesser von Karstadt jetzt auf dem Weg nach Hause belangt wird zum Beispiel. Und dass das auch funktioniert mit diesen etwas fein ziselierten Verbotsregeln, das sagt Innensenator an die Grote habe man auf St. Pauli ja schon feststellen können.
Wir haben übrigens in einem wirklich großen Bereich von St. Pauli haben wir diese Waffenverbotszone. Und das hat da für die Anwohner, wir haben nicht eine Beschwerde in den ganzen Jahren gehabt. Also man kann das schon gut abgrenzen und mit Augenmaß auch kontrollieren.
Und eins ist noch wichtig, in der Verordnung steht, Reizstoff-Sprühgeräte sind verboten. Das sind aber nur so ganz besondere Dinger. Die kleinen Döschen, die viele Frauen abends zur Selbstverteidigung bei sich haben, auch die sind weiterhin in der U-Bahn erlaubt.
Das ist allerdings wichtig. Und wenn ich es richtig verstanden habe, wenn das Apfelschälmesser dann reinkommt in die Tupperdose, dann ist es auch okay.
Ja.
Nun ist ja immer schnell das Argument, wer eine Waffe einsetzen möchte, der lässt sich durch so ein Verbot kaum abhalten. Also bringt das überhaupt was, das Verbot?
Ja, wo Gesetze sind, gibt es auch Verstöße. Das war immer so. Gilt übrigens ja auch beim Alkoholverbot in U- und S-Bahn. Da darf nicht getrunken werden. Trotzdem tun es einige, sieht man jeden Freitagabend, Samstagabend in der U3 nach St. Pauli.
Ja.
Mit dem Waffenverbot hoffen die natürlich auch auf einen erzieherischen Effekt. Und das hat der Leiter der Bahnsicherheit auch erzählt. Christian Huperts heißt er. Der sagte, bei den Kontrollen werden jetzt schon immer weniger Messer sichergestellt am Hauptbahnhof. Das heißt, die Wirkung dieses Verbots, die lässt sich bei den Kontrollen auch regelrecht ein bisschen spüren.
Apropos Kontrollen, wie stark soll das kontrolliert werden?
Also, geplant ist, dass man Menschen anspricht, die sich irgendwie komisch verhalten, vielleicht ein bisschen aggressiv sind, und die hat man bisher schon angesprochen, da wird in Zukunft dann auch gesagt, können wir mal in ihre Taschen gucken, haben sie eigentlich eine Waffe dabei? Wenn die sich weigern, wird die Polizei dazu geholt und die kann das auch verlangen, die kann auch die Taschen durchsuchen. Und es sind auch Schwerpunktkontrollen geplant, beispielsweise in Wandsbek an der Busanlage. Da wird alle paar Wochen vielleicht auch mal die Polizei stehen und sagen, schönen guten Tag, was haben Sie in der Tasche? Messer geht hier nicht.
Hört sich erstmal vernünftig an. Hoffentlich bringt's auch was und da wirst du bestimmt in Zukunft genau hingucken.
Genau.
Und wenn das jetzt für euch zu schnell zum Mitschreiben war, alles rund ums Waffenverbot gibt es auch in der NDR Hamburg App. So, und das war's für heute. Ich hoffe, ihr kommt gut und sicher nach Hause und genießt euren Feierabend, wenn ihr mögt. Hamburg heute gibt es dann morgen schon wieder. Bis dahin, tschüss.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.